Wir haben hier als erstes öffentliches Krankenhaus einen Allergen-Chip quasi, wo wir bis zu 300 Allergene uns gleichzeitig anschauen können mit einem Fingerstich. Das ist ein österreichisches Produkt, das neben dem etablierten, den wir nach wie vor auch anwenden, ein sehr gutes Tool ist, vor allem bei Kindern, die sehr viele Allergien haben.
Sie hören G1.3, das Sprechzimmer, der Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver Leuskandl und Peter Riedl-Lenk.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen Sie recht herzlich zum G1.3 Podcast des Universitätsklinikums St. Pölten. In unserer heutigen Episode wird es um das Thema Kinder- und Jugendheilkunde gehen und unser Gast ist Herr Professor Primarius Dr. Eiwecker. Ein Pädiater, der hier im Haus die Abteilung für Kinder- und Jugendlichenheilkunde führt. Guten Morgen, Herr Primarius Eiwecker. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind. Herr Primarius, wir starten gleich und ich würde gleich einmal als erste Frage stellen, was bedeutet denn Kinder- und Jugendheilkunde?
Ja, Kinder- und Jugendheilkunde bedeutet, dass wir uns um das Wohl der Kinder von der Geburt an als aus ärztlicher Sicht annehmen. Und das bedeutet auch, dass das Kindeswohl quasi im Zentrum steht. Das ist auch Teil von unserem Credo, von der Abteilung, dass das Kind immer im Mittelpunkt steht.
Ja. Jetzt ist es so, dass die Pflege, und der Peter ist schon ganz motiviert, auch eine Frage zu stellen, ich werde mich trotzdem vordrängen. Wir merken in der Pflege, dass dieser Bereich Kinder- und Jugendheilkunde, Säuglingspflege, die Neonatologie, das sind ganz populäre Bereiche. Also da findet man sehr viele Pflegepersonen und das ist ein sehr, sehr attraktiver Bereich in der Pflege. Ist es in der Medizin ebenso? Finden Sie leicht Pädiater und warum sind Sie Pädiater geworden?
Ich fange mal mit mir an.
Okay.
Ja. Also ich habe als Student auf der Medizinischen Universität Wien angefangen, einen Jahresjob gesucht und habe dann Lungenfunktionen gemessen in Schulen. Und das hat mir Spaß gemacht mit den Kindern, aber die Epidemiologie, das war nicht meins. Und daraufhin bin ich dann zum Professor Sefalushi gegangen und habe gesagt, ich will was machen, wo man auch mehr im Labor arbeitet. Und das war eben auch auf der Kinderheilkunde und so bin ich dann auch, und ich möchte eine Dissertation schreiben dazu. Und habe dort im Labor dann mich mit der Immunologie beschäftigt und was auch im Kontext der Allergologie schon war das war dann relativ klar schon nach diesen zwei Stationen, dass ich Kinderarzt werden will. Und der Hauptgrund ist eigentlich, weil man Kinder nicht so leicht verarschen kann. Ja, bei denen muss man ehrlich sein. Die wollen wissen, was man mit ihnen tut, was passieren kann, und denen ist die Wahrheit wirklich zumutbar, wie man so schön sagt. Nach einer bekannten österreichischen Schriftstellerin. Das ist bei den Erwachsenen nicht immer so. Und das schätze ich sehr. Und ich kann mit den Kindern eigentlich sehr gut. Und auch mit Jugendlichen, weil ich ihnen halt nichts vormache. Und ich glaube, es ist einfach auch total super, mit den Kindern zu arbeiten. Es ist ein echtes Privileg, so einen Job zu haben. Und das Zweite ist, ja, es wollen sehr viele bei uns eine Ausbildung machen. Wir haben deutlich mehr junge Ärztinnen und Ärzte, die eine Ausbildung machen wollen, als die Anzahl, die wir nehmen können. Es gibt so, würde ich sagen, 1 zu 10 bis 1 zu 20 pro Ausbildungsstelle, Bewerberinnen versus Stellen. Und das zeigt ja, dass es ein sehr attraktiver Job ist. Wo es dann schwieriger wird, ist im Bereich der Fachärzte, weil wir eben nicht ganz so viele ausbilden. wie wir dann auch brauchen. Und weil der Beruf natürlich mit Nachtdienst und so wie in allen anderen Berufen dann schon sehr fordernd ist und wir dementsprechend auch viele haben, die dann in den niedergelassenen Bereich gehen und auch in den Wahlarztbereich.
So, Oliver.
Jetzt bist du da.
Ja, danke. Dabei habe ich so eine basale Frage. Ich wollte nämlich fragen, ihr redet von Kindern und Jugendlichen. Bis zu welchem Alter sind die Patientinnen bei Ihnen auf der Abteilung, auf der Ambulanz?
Bis zum vollendenden 17. Lebensjahr.
Bis zum vollendenden 17. Ja. Lebensjahr. Und dann dieser Übertritt ins Erwachsenenalter, diese Transition, haben Sie da eigenes Programm dazu? Wie begleiten Sie da die Jugendlichen? Oder ist es so wie oft und auch wie in der Berufswahl, dass Sie dann plötzlich erwachsen sind und Schwierigkeiten haben, Sie da reinzufinden? Wie findet das statt?
Ja, grundsätzlich ist es ein extrem wichtiger Punkt. Wir haben Transitionsprogramme, zum Beispiel bei Gerinnungsstörungen haben wir ein Transitionsprogramm mit, wie ich gekommen bin, war das eines der ersten Sachen, die wir gemacht haben, haben wir mit der ersten Meta ein Transitionsprogramm entwickelt, sodass eben Kinder mit oder Jugendliche mit Gerinnungsstörungen, wenn sie dann erwachsen sind, von der ersten Meta weiter betreut waren. Davor haben wir alle angeborenen Gerinnungsstörungen im Haus bis zum 80. Lebensjahr behandelt.
Okay.
Und das haben wir dann eben angepasst. Und da geht es eben darum, und auch ich war zum Beispiel im AKH, haben wir ein Transitionsprogramm für Patienten mit zystischer Fibrosis, eine angeborene Erkrankung, die vor allem die Lungen, aber nicht nur die Lunge, sondern auch den Gastrointestinaltrakt und viele andere Organe betreffen kann, gehabt. Und da fand man im Regelfall so im Alter von 16 an, dass man die Stellen, wo die Kinder mit chronischen Erkrankungen dann weiter betreut werden, kontaktiert, sodass sie davor schon einmal Kontakt haben und man führt dann quasi einen strukturierten Prozess durch, sodass die Kinder schon wissen oder die Jugendlichen in dem Fall, mit wem sie es dann später zu tun haben. Und auch die, die diese Patienten dann übernehmen, diese Patienten schon kennen und auch die Komplexität des Falles besser einschätzen können. Mhm. Weil Fakt ist, wir verwenden deutlich mehr Zeit für unsere Patienten im Kinder- und Jugendbereich, als das im Erwachsenenbereich möglich ist.
Sie haben jetzt den Altersendpunkt mit dem 18. Lebensjahr angesprochen und ich glaube, wir fangen jetzt sehr früh an. Was ist denn das jüngste Kind, das wir da versorgen können?
Wir versorgen Kinder ab der 25. Schwangerschaftswoche, wenn sie eben früh geboren sind. Dort haben wir die Situation, dass die Lunge unreif ist. Das heißt, wir müssen einen Faktor geben, damit sich die Lunge entfalten kann. Die Kinder brauchen Unterstützung bei der Beatmung. Sie können noch nicht selbst trinken. Wir reden da im Gewichtsbereich so um die 500 Gramm. Das ist High-End-Intensivmedizin, die wir hier betreiben, wo wir ein sehr, sehr gutes Team haben, das hochspezialisiert ist und halt sehr wenig mit dem klassischen Bild der Kinderheilkunde zu tun hat, wo ein Mediziner oder eine Medizinerin die gesamte Kinder- und Jugendheilkunde abdeckt. Und das ist auch eins von meinen großen und wichtigen Punkten, die ich hier betreibe, dass wir eben zum einen die Intensivmedizin im Neugeborenenbereich weiter vorantreiben und zum anderen dann eben auch Spezialisierungen schaffen, die es für junge Ärzte attraktiv machen, bei uns zu bleiben und im Team eben dann Expertisen schaffen und damit unsere gesamte Versorgung als Klinik deutlich verbessern, indem man sie halt, wenn man einen speziellen Fall hat, dann einmal einen Experten zum Fragen hat, der dann eben oder die dann eben das entsprechende Wissen hat, um die beste Versorgung zu gewährleisten.
Und neben diesen Neonaten, die da intensivmedizinisch versorgt werden, haben wir ja auch dann Kinder nicht, die ab dem Säuglingsalter bis halt ins jugendlichen Alter versorgt werden. Was sind so die Highlight der Versorgung oder welche Kinder sind im Krankenhaus und werden hier im Krankenhaus behandelt?
Also wir hier in St. Pölten haben die Schwerpunkte neben der Neonatologie im Bereich der Neuropädiatrie, Epileptologie, dann wir haben eine sehr große Diabetologie, wir haben eine Spezialistin im Bereich der Endokrinologie, die gerade ihre Ausbildung vervollständigt, damit wir auch in der pädiatrischen Endokrinologie dann Ausbildungsstellen anbieten können. Dann haben wir natürlich einen Schwerpunkt in der pädiatrischen Pulmologie und Allergologie, wo wir jetzt auch Ausbildungsstellen einreichen, um das auch als einzige in Niederösterreich anbieten zu können. Ja, das sind sicher die wichtigsten Schwerpunkte. Darüber hinaus haben wir auch regelmäßig 4 bis 6 Kinder mit psychosomatischen Erkrankungen bei uns in der Versorgung und haben dafür ein ausgezeichnetes Programm aufgestellt. Das betrifft vor allem Kinder, welche gleichzeitig eine psychologische Versorgung benötigen und aber auch eine organische Versorgung. Und für diese gibt es einfach zu wenig Plätze und dementsprechend haben wir eine Expertise aufgebaut, um da etwas aushelfen zu können.
Also diese psychosomatische Versorgung, die Sie da aufgebaut haben, die ist ja großartig und ist, glaube ich, einen eigenen Podcast wert. Was mich noch interessieren würde, ist, Sie sind ja Pulmologe, ist so ein Fachgebiet, glaube ich, die pädiatrische und die Allergologie. Ich kann es ja fast gar nicht aussprechen. Wie erkenne ich bei meinem Kind, dass mein Kind eine Allergie hat? Man hört immer, dass die Allergien immer mehr werden. Was beobachten Sie und wann sagen Sie, wann sollten wir mit einem Kind reinkommen ins Krankenhaus zur Abklärung?
Müssen wir ein bisschen unterscheiden, welche Art von Allergie, ja, weil natürlich auch. Fangen wir vielleicht einmal bei den ganz Kleinen an. Mhm. Ja? Also die in den ersten paar Lebensjahren, da sind vor allem die Nahrungsmittelallergien eher im Vordergrund. Und ich rede hier wirklich von Nahrungsmittelallergien. Das heißt, ich rede nicht von Laktoseintoleranz oder Fructoseintoleranz oder ähnlichen Unverträglichkeiten. Eine Nahrungsmittelallergie kann sehr mild sein, indem man einen leichten Ausschlag kriegt, indem das Kind ein bisschen einen Ausschlag kriegt, ein paar Quaddeln, wenn es etwas gegessen hat, was es nicht verträgt, ja, innerhalb von Minuten bis zu einer Stunde, maximal 2 Stunden, das passiert sofort. Okay. Und das ist auch reproduzierbar. Ja. Es kann aber auch so weit gehen, dass das Kind ein asthmaähnliches Zustandsbild bekommt, keine Luft mehr und oder der Blutdruck so weit abfällt, dass es einen kardiogenen Schock und Probleme mit der Atmung bekommt. Das ist dann eine potenziell lebensbedrohliche Manifestation davon. Ist Gott sei Dank sehr selten. Mhm. Ja, muss man wirklich sagen, ist eine absolute Ausnahme, dass es so schwer ist. Aber wichtig ist, dass man erkennt, wenn ihr Kind was isst und unmittelbar danach erbricht und Quaddeln am Körper hat, dann sollte man das Essen vermeiden und dann eine entsprechende Abklärung durchführen lassen. Das sollte man relativ schnell machen, denn wir haben verstanden, dass wenn man diese Diagnose zu weit rauszögert und das Kind das in die andere Risikofaktoren auch noch haben, wie Neurodermitis oder so, wenn man das unnötig vermeidet, das Lebensmittel, wird die Chance eher höher, dass man allergisch wird. Das heißt, wenn man das falsch einschätzt, was ja auch passieren kann, weil Kinder auch mal einen Virusinfekt haben und dann einen Ausschlag, dann kann man durch die verzögerte Einführung von Ernährung durchaus das Risiko erhöhen, dass sie dann allergisch werden. Ja? Das heißt, wenn jemand zu uns kommt und wir wollen herausfinden, ob der jetzt wirklich allergisch ist oder nicht, was unklar ist, dann machen wir eine Nahrungsmittelprovokation. Da sind wir mittlerweile eins der größten Zentren in Österreich und werden das noch weiter ausbauen und dann auch innerhalb von Europa eins der größeren Zentren werden. Und da wird zuerst eine ganz geringe Menge und dann in langsamen aufsteigenden Dosen wird das erhöht, sodass, wenn die ersten Symptome auftreten, wir Stopp sagen können. Also wir wollen nicht rausfinden, wie schwer ein Kind reagieren kann, sondern wir wollen nur bestätigen, dass es eine Nahrungsmittelallergie ist, denn dann muss man das vermeiden.
Also ich kann mit meinen Kindern zur Allergieabklärung ins Krankenhaus kommen, zu Ihnen?
Sie können zu uns kommen. Grundsätzlich ist es so, dass ich jede Zuweisung, auch andere, von auswärts triagiere. Ja? Mhm. Und wenn möglich, ist natürlich eine Vorarbeit draußen mit einer guten Anamnese beim niedergelassenen Kinderfacharzt gewünscht. Und dann versuchen wir eben möglichst gezielt eine weiterführende Abklärung durchzuführen. Das kann jetzt manchmal in unserer allgemeinen Ambulanz sein, wenn ich schnell brauche, wo ich dazukomme, oder in der Spezialambulanz, wenn es ausführlicher ist und nicht so dringend.
Diese Triagierung, also die Reihung nach der Dringlichkeit, erfolgt telefonisch oder komme ich als Eltern mit meinem Kind direkt in die Klinik oder soll ich vorher telefonisch Kontakt aufnehmen?
Auf unserer Homepage gibt es zwei E-Mail-Adressen, über die kann man eine Zuweisung an uns schicken per E-Mail und dann wird über unsere Administrationskräfte mit mir vorbesprochen, was wir noch wollen. Mhm. Und dann wird eventuell noch nachgefragt, wenn es Vorbefunde gibt. Und dann mache ich eine Einschätzung, ob wir, wenn zum Beispiel ein Kollege, der sich in dem Bereich sehr gut auskennt, eine Zuweisung schickt, dann reicht manchmal ein Telefonat und wir machen direkt solch eine Nahrungsmittelprovokation. Und wenn das halt noch etwas unklarer ist, dann stellen wir uns einen Überblick und machen dann einen Plan zusammen mit den Eltern. Sowieso machen wir immer einen Plan mit den Eltern und besprechen immer klassisches Shared Decision Making, was wir ja eh sehr gern haben, das setzen wir wirklich um. Ja? Mhm. Und wir sind die größte Abteilung, also was orale Immuntherapie betrifft. Das heißt, wir können auch in sehr vielen Fällen dann auch eine Desensibilisierung für Nahrungsmittel anbieten.
Einen letzten Satz noch, Oliver.
Ich bin schon ganz nervös.
Ein letzter Satz. Sobald ich merke, mein Kind hat Atemnot oder es wird bewusstlos, rufe ich 144 an.
Das ist klar.
Ja. Ja. Und welche Nahrungsmittel betrifft es hauptsächlich oder ist es völlig querbeet?
Na, es gibt natürlich Nahrungsmittel, die häufiger als Allergene auftreten. Das sind bei den ganz Kleinen, bei den unter Einjährigen, ist das Milch und Ei. Danach kommt die Erdnuss und die Baumnüsse.
Bei Milch reden wir aber nicht von Muttermilch, weil ich denke, Stillen ist ja, wenn wir über Nahrungsmittel reden, wahrscheinlich was Allergien betrifft, von Vorteil.
Ja, Stillen ist immer gut. Ja, also das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Es ist auch so, dass es nur in Ausnahmefällen, auch bei schwerer Milchallergie oder Eiallergie, wirklich notwendig ist, dass die Mutter irgendeine Restriktionsdiät macht. Das ist ganz spannend, weil eigentlich alle Proteine, die die Mutter isst, ja auch aufs Kind übertragen werden. Aber es ist wirklich eine absolute Ausnahme, dass die Mutter da sich einschränken muss und das Kind die Muttermilch nicht verträgt.
Okay. Jetzt gibt es ja neben der Nahrungsmittelallergie noch eine ganze Menge an anderen Allergien. Was tritt da so auf und wie geht man bei diesen Allergien vor?
Ja, das sind einmal, wenn wir dann weiter vorgehen, ist das allergische Asthma. Das ist eben klassisch, wenn zum Beispiel, wenn man eine Katze hat und wenn die Kinder die Katze streicheln, dass sie dann plötzlich zu niesen anfangen, die Nase zu rinnen anfängt, die Augen ein bisschen anschwellen, rot werden, dass es sie juckt, dass es sich die Augen reiben. Oder wenn, also das ist jetzt die allergische Rhinitis, und wenn sie Asthma haben, dann fangen sie an oft zu husten oder kriegen überhaupt Atemnot. Es kann sich auch oft manifestiert sich das auch ein bisschen schleichender. Wenn es zum Beispiel eine Hausstaubmilbenallergie ist, dann kann das auch sein, dass die Kinder immer wieder zu husten anfangen, dass sie vor allem nachts und in den Morgenstunden husten und wach werden aufgrund des Hustens, dass sie, wenn sie sich sportlich betätigen, dass sie jetzt, wenn sie Gräserallergie haben oder wenn sie überhaupt ein Asthma haben, dass sie bei Sport dann plötzlich eingeschränkt sind und das Gefühl haben, dass sie keine Luft mehr kriegen oder dass etwas auf ihre Brust drückt und dass sie dann nicht mehr so belastbar sind. Und neben den Allergenen sind dann vor allem auch Virusinfekte verstärkende Faktoren, die dann, da, wo es dann quasi bei jedem Virusinfekt zu Atemnot kommt und dann auch zu stationärer Aufnahme beim Asthma. Sind nicht nur Allergene, die das verstärken. Es kann auch ein Schwimmbad sein, wenn es geklort ist. Es kann auch extreme Kälte sein. Es kann auch psychischer Stress sein, der zu einem Asthmaanfall führen kann.
Jetzt ist es wahrscheinlich als Elternteil schwierig, den Zusammenhang, den direkten Zusammenhang zwischen Allergen und dem Auftreten dieser Symptomatik zu sehen. Was ist Ihr Ratschlag? Wie gehe ich vor, wenn ich merke, dass mein Kind jetzt sozusagen mit den Atemwegen Probleme hat, dass die bei Belastung zunehmen, dass die bei Infektionen schlimmer werden, dass die vielleicht im Zusammenhang mit einem Haustier schlimmer werden? Wie geht man da günstigstenfalls als Elternteil vor?
Nein, ich würde einmal in erster Linie mit dem Kinderfacharzt oder mit der Kinderfachärztin sprechen, die Symptome aufzählen. Und dann wissen die meistens schon sehr gut Bescheid und können dann entweder weiterverweisen oder auch schon mal eine Basistherapie einleiten, einfach mal um zu schauen, ob es ein Ansprechen gibt. Wenn die Kinder groß genug sind und wenn die Beschwerdesymptomatik entsprechend ist, dann kann man auch mit einer Lungenfunktionstestung das noch verifizieren. Es ist manchmal aber gar nicht so einfach, nur mit einer Lungenfunktionstestung das festzumachen, weil kindliches Asthma nicht so ist, dass man die Symptome immer hat, sondern dass das oft so punktuell ist, wo es dann durch einen Infekt oder durch andere Triggerfaktoren verstärkt wird und dann sind sie sehr schwer symptomatisch und dazwischen im asymptomatischen Intervall, also wenn sie keine Probleme haben, haben sie eine ganz normale Lungenfunktion. Also da muss man schon auch genau die Anamnese erheben und dann gezielt allergologische Testungen durchführen.
Und wie schauen solche allergologischen Testungen aus? Was muss ich da oder was wird bei meinem Kind da vorgenommen?
Es gibt verschiedene Stufen. Man kann manchmal bei gewissen Nahrungsmitteln kann man mit der Hauttestung sehr viel erreichen. Bei inhalativen Allergenen kann man auch Hauttestungen durchführen, aber man kann auch Bluttestungen machen. Wir haben hier als erstes öffentliches Krankenhaus einen Allergen-Chip quasi, wo wir bis zu 300 Allergene uns gleichzeitig anschauen können mit einem Fingerstich. Das ist ein österreichisches Produkt, das neben dem etablierten, den wir nach wie vor auch anwenden, ein sehr gutes Tool ist, vor allem bei Kindern, die sehr viele Allergien haben, um überhaupt zu verstehen, was da alles zusammenspielt und dann auch Therapien wie eine Immuntherapie zu verschreiben und gleichzeitig auch einen Effekt zu sehen. Das geht jetzt schon sehr ins Spezielle rein, das ist dann schon sehr allergologisch speziell, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man als Elternteil darauf achtet, wann treten die Symptome auf, gibt es einen Zusammenhang zwischen Exposition und den Symptomen. Und das Schöne ist, wenn es eine klassische Allergie ist, treten die Symptome relativ unmittelbar innerhalb von Minuten auf. Das ist bei den Nahrungsmitteln so, das ist auch bei den inhalativen Allergenen so, wenn man rausgeht und es ist gerade Birkenpollensaison und das Kind fängt zu niesen an und die Nase fängt an zu rinnen und alles juckt, dann ist das natürlich ein Zeichen, dass da etwas ist. Und wenn es drinnen ist oder im Auto, wenn man die Umluft aufdreht hat, dass es dann deutlich weniger ist, ist das natürlich ein Zeichen.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.
Jetzt haben Sie sehr sehr eindrucksvoll beschrieben, wie man zu der Erkenntnis kommt, dass ein Kind eine Allergie hat, welche Symptomatik das Kind dann zeigt. Was für Handlungsoptionen hat die Pädiatrie im Falle einer Allergie?
Ja, wir können eigentlich recht viel machen. Also das Allerprofanste ist natürlich, das Allergen zu vermeiden. Aber das ist halt zum Beispiel Biene-Wespe-Allergie kann sehr schwere systemische, eine sogenannte Anaphylaxie auslösen. Und da ist Vermeiden ja unmöglich. Man geht raus, man wird gestochen, wer lässt sich schon absichtlich stechen? Ja? Mhm. Da machen wir Immuntherapien. Und in dem Fall macht man eine sogenannte Rush-Immuntherapie in den meisten Fällen, wo die Kinder für ein paar Tage stationär aufgenommen werden und danach gehen sie nach Hause und vertragen einen Bienen- oder Wespenstich und sind somit geschützt. Ja? Sie kriegen ihren Notfallset immer mit, aber man weiß, dass man einen gewissen Grad an Schutz erreicht hat und dann müssen sie für mehrere Jahre, je nachdem wie schwer die initiale Reaktion war, alle 4 bis 6 Wochen kriegen sie dann einen kleinen Piekser und kriegen diesen einen Stich sozusagen dann wieder dem Immunsystem präsentiert, um zu sagen, so arg ist es ja gar nicht. Ja, reg die ab, sozusagen. Ja. Und damit induziert man quasi Toleranz, damit sie dann danach, wenn man aufhört, auch noch der Schutz weiter bestehen bleibt. Ähnliches kann man eben für Pollen machen. Und bei Pollen und auch bei Hausstaubmilbe gibt es auch die Möglichkeit, dass man eine sublinguale Immuntherapie macht. Ist gleich gut wie diese Spritzenkur, wo man jeden Tag ein paar Tropfen oder eine Tablette, die sich sofort auflöst, unter die Zunge legt und damit das Immunsystem trainiert, dass es eine immunologische Toleranz aufbaut.
Wir haben uns jetzt sehr, sehr intensiv über ein Detail Ihrer Arbeit und ich glaube, das Detail ist relativ klein unterhalten. In Wahrheit ist die Pädiatrie so breit, dass wir uns wahrscheinlich den ganzen Tag über Kinder- und Jugendheilkunde unterhalten könnten. Mir wäre ein Thema noch besonders wichtig, vor allem für die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, dass sie über die Allergologie hinaus bewegt. Und zwar, wann ist es denn notwendig, dass ich mit meinem Kind die Ambulanz der Kinder- und Jugendabteilung aufsuche und wann reicht es aus, dass ich mal im niedergelassenen Bereich Rat suche?
Na, grundsätzlich sind wir natürlich immer für sie da. Ja? Aber es gibt eben akute Zwischenfälle, wenn das Kind akut schlecht wird und das nicht nur Fieber ist, sondern dass es wesensverändert ist, dass es plötzlich nicht mehr gehen kann, dass es zu einer abrupten Veränderung kommt, die man jetzt nicht erklären kann, dass es einen epileptischen Anfall hat, dann oder dass es in der Nacht schwer Luft kriegt, so wie wir vorher gesagt haben, dann muss man natürlich in die Notfallambulanz kommen. Wenn es etwas ist, was schon über Wochen besteht und langsam sich aufgebaut hat, oder wenn es chronische Kopfschmerzen oder immer wieder auftretende Bauchschmerzen, die mal kurz da sind und dann wieder weggehen, dann können die niedergelassenen Ärzte das sehr gut vorab klären. Und nur wenn sich das nicht auflösen kann, dann stehen wir quasi zur Seite. Mir ist vor allem wichtig, dass man versteht, dass die Universitätsklinik in St. Pölten und auch die anderen Kinderkliniken, wir sind Teil einer abgestuften Versorgung. Wir sind für die sehr schwer kranken Kinder da und wir sind für jene da, die akut Hilfe brauchen und für solche, die eine spezielle Erkrankung haben oder eine Erkrankung, wo man nicht weiß, woher sie kommt, um etwas zu bieten, was im niedergelassenen Bereich nicht geboten werden kann oder nur sehr schwer anzubieten ist, weil man eben mehr Zeit braucht und das in einem ambulanten Setting, in einem Krankenhaus leichter zu leisten ist. Auch genetische Abklärungen ist etwas, was wir machen. Und wenn man die Zeit hat, dann sollte man sich zuerst einmal mit dem Hausarzt oder mit dem Kinderarzt oder mit der Kinderärztin, Hausärztin zusammensetzen und das besprechen und dann den nächsten Schritt gehen, wenn dort eben nicht die entsprechende Hilfe da ist. Und dann gibt es natürlich viele Möglichkeiten, die wir im Detail nicht besprechen. Aber grundsätzlich, wenn Sie akut besorgt sind, dann müssen Sie reinkommen, damit wir uns vor Ort ein Bild machen können. Und es kann auch durchaus sein, dass wir dann sagen, das ist jetzt, weil wir eben geschult sind, nicht so schlimm. Sie können das in 2 oder 3 Tagen dann auch oder am nächsten Tag beim Hausarzt noch einmal kontrollieren lassen. Und das bedarf jetzt keiner Aufnahme. Und dementsprechend sollte man die Sorgen der Eltern immer ernst nehmen. Es ist halt, und da das wissen wir alle, es gibt halt, es sollte nicht der bequemste Weg sein, weil wir immer offen haben. Aber wir sind immer da, wenn es um Sorgen geht. Und in der Notfallambulanz gibt es eine sogenannte Manchester Triage. Da wird jedes Kind, das akut kommt, nach der Dringlichkeit, nach objektiven Kriterien eingeteilt. Das hängt ab vom Schweregrad der Symptome und auch ein bisschen vom Alter. Und dann kann es auch dazu kommen, dass man einige Stunden warten muss, wenn viele Kinder reinkommen, die mehr krank sind als das eigene Kind. Und das wird auch immer wieder erhoben, um sicherzustellen, dass niemand, der sehr schwer krank ist und sofort eine Versorgung braucht, eben übersehen wird und zu lang warten muss. Und das ist, glaube ich, auch wichtig an alle, die hier zuhören, dass sie sagen, dass sie verstehen, dass das nicht immer so offensichtlich ist, ob ein Kind mehr oder weniger krank ist. Es kann ein sehr kleines Kind ganz ruhig sein und gar nicht mal so krank erscheinen und ein größeres Kind sagen, ich habe sehr große Schmerzen jetzt gerade, aber wir haben es schon vorerst mal angeschaut und wissen, dass wir da noch ein bisschen mehr Zeit haben und das kleine Kind jetzt einmal vorgereiht werden muss, weil das möglicherweise in Lebensgefahr ist oder eben sehr schwer krank und sofort aufgenommen werden muss. Und ich bitte alle, die hierher kommen, dass sie dafür auch Verständnis haben, gerade jetzt, wo wir wieder sehr viele Kontakte haben, dass wir einen nach den anderen uns anschauen und immer das Risikoprofil im Hinterkopf haben, sodass jeder zeitgerecht noch versorgt wird.
Ich glaube, das ist eine wichtige Information, wie Wartezeiten zustande kommen. Ne?
Das glaube ich auch. Wir haben mittlerweile die 30 Minuten wieder erreicht und es ist bei jedem Podcast so, dass wir uns wahrscheinlich überlegen müssen, ob wir nicht längere Podcasts anbieten oder aber, dass wir unsere Gäste ein zweites Mal einladen. Herr Primarius Eibecker.
Würde ich auch spannend finden,
Oliver. Darf ich noch eins sagen? Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist, die Kinderheilkunde umfasst so viele Unterbereiche, dass wir als Universitätsklinikum müssen uns darauf konzentrieren, überall in jedem Bereich, den wir abdecken, gewisse Spezialisierungen anzubieten. Und das erfordert einfach irrsinnig viel Ressourcen. Und da kann ich nur alle bitten, dass wir diese Ressourcen auch bekommen, um uns wir als junge Universitätsklinik an andere Universitätskliniken langsam heranzubirschen und anzugleichen, weil es einfach wichtig ist und weil nicht jeder alles können kann.
Ich glaube, das war ein feines Schlusswort. Wir werden also sicher dieses Thema Kinder- und Jugendheilkunde nochmal in einem Podcast behandeln. Vielleicht auch, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Themen für uns haben, die Sie aus dem Themenbereich Pädiatrie interessieren, dann schreiben Sie uns gerne an die E-Mail-Adresse podcast@stpoelten.lknoe.at. Ich sage herzlichen Dank, Herr Primarius Eibecker, für alle die an wissenschaftlicher Literatur interessiert sind. Bei PubMed findet man einige Publikationen von Herrn Professor Eibecker, also durchaus auch nachschauen, was es an medizinischen Publikationen gibt. Wir werden vielleicht in den Shownotes.
Nicht nur vielleicht, sondern wir werden in den Shownotes das einblenden.
Ne? Genau, man relativiert immer alles im Deutschen, das stimmt, wir werden es einblenden. Ich sage vielen Dank, Herr Professor, und
ja, danke.
Wir sehen uns wieder.
Vielen Dank für die Einladung.
Kurz Werbung in eigener Sache. Wir freuen uns natürlich, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns so regelmäßig hören. Wir haben eine ganze Menge Abonnentinnen und Abonnenten bei den verschiedensten Streamingdiensten, die es da so gibt, elektronisch. Lieber Peter, es gibt außerdem nur eine Möglichkeit, dass wir mit Ihnen als Zuhörerinnen und Zuhörer in Kontakt kommen, und zwar unter einer E-Mail-Adresse.
Ja, und zwar das wäre die E-Mail-Adresse podcast@sdpoelten.lknoe.at. Das Poelten mit OE geschrieben, also eigentlich St. Pölten. Sie finden die E-Mail-Adresse aber auch unter den Shownotes im Podcast. Das ist das, was unten als Text angeführt wird, habe ich mir sagen lassen.
Genau. Scheren und liken Sie uns auf den verschiedensten Plattformen. Also es gibt ja da unendlich viele.
Ja, empfehlen Sie uns weiter.